So, ich habe hier jemanden mir gegenüber sitzen, die auch super funny ist, aber Angelina heißt. Wir sprechen heute über ADHS zu deinem Spiegel-Bestseller.
ADHS im Erwachsenenalter, Kirmes im Kopf.
Und Überraschung, ich habe auch ADHS.
Ich weiß, das ist so krass nicht nachzuvollziehen für Menschen, denen es nicht so geht. Einmal raus und es vorbei.
Schön. Alter, das war die Hölle. Ja. Wirklich, 5 Tage bin ich durch die Hölle gegangen und nicht nur ich, sondern alle Beteiligten um mich herum.
Oh yes.
Und das ist halt nicht cool.
Ich habe das Gefühl, ich krieg mein Leben nicht gelevelt. Wie soll ich jetzt noch diese Verantwortung für einen kleinen Menschen übernehmen? Hätte das für dich was geändert, wenn du die Diagnose vorher gehabt hättest?
Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Und wenn ihr zum Beispiel das Gefühl habt, ihr habt ADHS und dadurch akut krasse Probleme, Angststörungen, Depressionen und so weiter, dann ist das der richtige Ort.
Das scheint zu funktionieren.
Ich habe gerade eine kleine Gänsehaut.
Ja, ja, und das ist schon krass.
Mama Lauda.
Schwangerschaftstest positiv, Wissen negativ.
Das ist ein Podcast von Fanny und Julia. Zusammen sind wir Fanny
und Julia. Und die Kinder denken, wir sind die Erwachsenen.
As if. So, heute mal eine Folge ohne Fanny. Ich habe hier jemanden mir gegenüber sitzen.
Die auch funny ist.
Die auch super funny ist, aber Angelina heißt.
Genau.
Herzlich willkommen, guten Morgen.
Guten Morgen.
Na, wie geht's dir?
Ganz gut soweit, doch. Ich kann mich nicht beklagen, aber Berlin ist kalt.
Berlin ist kalt. Warum bist du da?
Ich hatte eine Lesung im Dussmann zu meinem Buch ADHS im Erwachsenenalter, Kirmes im Kopf. Und das war richtig nice.
Das war süß. Ja, war voll?
Richtig voll, richtig schön, emotional, lustig. Wir haben geweint, alles, von allem etwas.
Oh Mann.
Ja.
Wir sprechen heute ein Stündchen über ADHS im Erwachsenenalter. Zu deinem Spiegel-Bestseller. Ja, ist ja auch mit Platz 3 eingestiegen, auf Platz 3 eingestiegen.
Genau.
Und Überraschung, ich habe auch ADHS.
Das passt.
Und wir sitzen hier mit einem super Zeitmanagement, wie ADHSlerInnen es gewohnt sind.
Genau, wir wollten uns um 10 treffen, jetzt haben wir 10.17 Uhr.
Immerhin.
Das ist...
Du, aber ich war heute schon so, ich musste um 7 noch was aufzeichnen, um 8 beim Yoga sein. First world problem. Dann musste ich diese Werbung noch schneiden. Hochladen und dann noch hier willkommen und wir haben uns noch gar nicht unterhalten.
Ja, richtig.
Das heißt, du bist jetzt hier gerade ins Studio reingekommen und wir haben noch gar nichts privat ausgetauscht, außer hier, guck mal, das ist ein Akupressurring, mach dir mal an deine Finger, dann bewegst du dich nicht so doll bei der Aufnahme, sondern so, das ist das Einzige, was wir übereinander wissen.
Ja, ich glaube, man hat dann so im Kopf so, wir haben hier jetzt dieses To-Do zusammen und dann ist quasi, also dann schaltet irgendwie so alles andere bei mir manchmal ab. Dann denke ich so nur noch an diese Sache und denke so, wir müssen das ja jetzt machen. So.
Ja, so abhaken.
Ja, voll.
Und irgendwie sind wir, also ich fühle mich nicht so gut vorbereitet, weiß aber durch mein ADHS, das wird schon irgendwie und es wird dann auch eine gute Folge.
31 Jahre meines Lebens, ja. Genau das.
Okay, das fühlst du. Sehr schön. Dann erzähl doch mal kurz über dich. Wie alt bist denn du? Woher kommst denn du? Was machen deine Eltern beruflich?
Sind sie noch zusammen?
Ja.
Nein, ich bin 31 Jahre alt, komme aus Aachen, bin da geboren und aufgewachsen, habe mal eine Zeit in Köln gewohnt, da mochte ich es auch irgendwie lieber und bin freie Journalistin eigentlich und habe fast 4 Jahre vor und hinter der Kamera bei Mädelsabende gestanden, vielleicht sagt das noch jemandem was, so ein Format vom WDR und von Funk, wo wir aufgeklärt haben über alle möglichen Themen. Und tatsächlich bin ich sogar darüber auf ADHS gestoßen.
Ach Quatsch.
Ja.
Das heißt, das war dein Schlüsselmoment. Du hast die Symptome gehört und warst so, Moment, stop.
Genau. Und das Krasse ist, ich habe mich da eigentlich täglich so mit mentaler Gesundheit, mit, weiß ich nicht, psychischen Erkrankungen und so weiter beschäftigt. Das war so mein Themengebiet. Aber ADHS ist mir einfach nie über den Weg gekommen.
Ja.
Und im ersten Moment habe ich halt so gedacht, so, ja, hat ja nichts mit mir zu tun.
Ja.
Das ist ja, sind Kids und vor allem Jungs und so und dann erstmal abgehakt.
Ja.
Und dann ist es mir einen Monat später nochmal begegnet. Dann habe ich gedacht, okay, it's a sign.
Ja, that's a sign. Und dann hast du dich auf den Weg gemacht, hast einen Koffer gepackt, hast einen Laptop eingesteckt, hast die Stifte noch mit eingesteckt und hast auch irgendwelche random Sachen mit rein wahrscheinlich, die du gar nicht brauchst, aber die wichtigen Sachen vergessen und bist los zur ADHS-Diagnose. Wohin?
Ich war tatsächlich schon in der Therapie. Weil ich das Gefühl hatte, ich kann nicht so gut mit Stress umgehen. Das Übliche. Also ich war so, komme ich jetzt hier irgendwie mit vor 30 noch schon Burnout oder so in die Richtung. Und war dann unterwegs zur Therapeutin und habe ihr von meinem Verdacht erzählt. Und ja, da war dann so, ja, habe ich schon mal gehört, dass es das bei Erwachsenen geben soll. Habe ich aber in über 20 Jahren noch niemandem diagnostiziert. Wo waren wir stehen geblieben? Und ich war
ja,
so,
ja, genau.
Hallo, das ist hier gerade mein fehlendes Puzzleteil. Ja. Können wir da mal bitte drauf eingehen? Und dann war der Moment, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mir jemanden suchen, der darauf spezialisiert ist. Das hat dann nochmal 9 Monate gedauert.
Wie so eine Schwangerschaft.
Wie eine Schwangerschaft, genau. Und dann war die zweite Geburt quasi meines Lebens.
Ja. Ja, okay. Und das heißt, du, wo bist du dann hin?
Zu meiner Hausärztin tatsächlich als erstes. Und da habe ich das Gespräch dann nochmal quasi geführt. Und die hatte aber ein total offenes Ohr dafür. Die war jetzt selber, hatte nicht viel Ahnung, aber sie wusste zumindest, dass es das gibt, dass es bei Frauen schwieriger zu diagnostizieren ist, beziehungsweise, dass sie unterdiagnostiziert sind. Und dann hat sie mir eben gesagt, such dir da auf jeden Fall jemanden, der darauf spezialisiert ist. Hier sind ein paar Adressen, es wird dauern. Dann war auch noch genau gerade Corona, Lockdown, alles so, ne? Überall Aufnahmestopp. Und ja, und das war dann so der erste Schritt.
Mega cool, weil ich zum Beispiel nicht zu meiner Hausärztin wahrscheinlich gegangen wäre. Ich wüsste gar nicht wo. Ich hätte wahrscheinlich gegoogelt ADHS-Kliniken oder sowas. Ja. Und am Ende gibt es ja gar nicht so viel. Mir hat auch meine Followerin eine Liste geschickt mit PsychiaterInnen, zum Beispiel in Berlin, die darauf spezialisiert sind. Also es gibt im Internet schon was zu finden und es sind am Ende gar nicht, wie ich zum Beispiel dachte, TherapeutInnen, sondern eher PsychiaterInnen, weil die stellen die Diagnose, die Ärzte, ne? Die ÄrztInnen.
Es ist tatsächlich so, dass mir letztens eine Psychotherapeutin geschrieben hat, die auch irgendwie, ich weiß nicht, irgendwo Leute ausbildet, auch in dem Bereich und so. Und sie meinte, dass sie nicht immer raten würde, zum Psychiater oder Psychiaterin zu gehen, weil die eben oft dann nicht auf diese, ich sag mal, psychische Komponente spezialisiert sind, sondern dann eher auf dieses Medikamentöse und Ärztliche so dahinter. Und es ja aber sein kann, gerade wenn es im Erwachsenenalter ist, dass es von anderen Sachen überlagert ist, Depressionen, Angststörungen, irgendwie sowas in die Richtung, ne? Irgendwie eine Suchterkrankung oder sowas. Und dann muss das natürlich erstmal freigeschaufelt werden.
Genau.
Und da wir ja auch dazu neigen, die Symptome immer runterzuspielen, weil wir das natürlich ein Leben lang so gelernt haben, dann muss da eben jemand Kompetentes sitzen, der irgendwie checkt, die Ursache von all dem ist ADHS und eben nichts anderes.
Mein aktueller Psychiater meinte auch, dass ich meine Medikationseinstellung gerne noch in der Tagesklinik, da vielleicht hole ich kurz aus. Also ich bin mit einem Burnout in eine Tagesklinik gekommen in Berlin und wusste schon, es könnte ADHS geben und habe gemeint, Leute, meine Priorität ist, ich möchte zuallererst alle Diagnosen machen, die es gibt. Ich möchte rausfinden, ob ich ADHS habe. Dann musste man unterscheiden, ist es eine Borderline-Persönlichkeitsstörung oder ADHS, weil die haben ganz ähnliche Symptome.
Können sogar miteinander auftreten, das ist ja auch das Krasse, du kannst auch beides haben.
Genau, du kannst auch beides haben. ADHS kriegt man so ein bisschen mit, wenn man zum Beispiel auch die Eltern interviewen kann oder in Grundschulzeugnisse gucken kann und da vielleicht schon was steht. Bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung geht es eher so im Teenager-Alter los. So, dann ich, Zeugnisse natürlich erstmal angeschafft. Ich war so, okay, das finden wir jetzt raus, weil ich war mir sicher, da ist eine ADHS. Eine ADHS-Persönlichkeitsstörung ist es natürlich nicht, sondern eine ADHS. ADHS. So, dann kamen meine Zeugnisse in Berlin an und da stand schon, ich war die ersten 5 Jahre meines Lebens in der Waldorfschule und da muss man sehr viele Werke machen. Man muss sehr viele Sachen tun. Und da stand schon in Handarbeit, hat immer mit mega viel Elan angefangen, aber keine Arbeit beendet. Und auch in Werken 1000 Stühle und 1000 Klanghölzer angefangen, aber nichts beendet. Es gibt nichts, was zu Hause bei meiner Mutter oder bei meinem Vater steht und da was von mir gemacht wurde. Es gibt keine fertigen Sachen.
Ja.
Und das zieht sich eben durch meinen ganzen Lebenslauf. Oh Gott, ich kann mit dir eigentlich ausholen. Ich habe 4 Ausbildungen angefangen, davon 3 abgebrochen.
Ja,
ich habe jedes Hobby abgebrochen und immer wieder mega geil angefangen. So mega so, oh, ich liebe alles über.
Und man meint es todernst in dem Moment.
Genau.
Man ist wirklich so. Man besorgt sich allen Stuff, den man dazu braucht, noch bevor man das erste Mal es irgendwie gemacht hat. Alles Zubehör, was es gibt.
Ja.
Und man will es ja auch wirklich.
Ja, genau.
Und dann verlässt einen, zack, das Interesse.
Und da, deswegen habe ich hier, das ist nicht von mir, aber mir hat eine Followerin, die ADHS hat, diese drei Stirnbänder, die Hammer. Ich vor uns liegen habe, geschickt.
Süß.
Und die hat die einfach im Hyperfokus gemacht und weiß damit nichts anzufangen. Es war ja auch total unangenehm und will die auch zum Beispiel gar nicht, dass wir die jetzt zeigen, weil die quasi für sie nicht perfekt sind. Ich finde die mega cute. Die hat sich da mega Mühe gegeben und hat die einfach gemacht, nur für sich. Und hat mega viele zu Hause. Ich war so, Herr, schick mir doch welche. Mega geil, ich supporte deinen Hyperfokus. Und ja, deswegen hat man manchmal so ein random Hobby.
Ist
und,
so.
Und es ist manchmal gar nicht so wichtig, irgendwie das Ergebnis, so wie zum Beispiel in der Tagesklinik habe ich auch gelernt zu malen.
Mhm.
Und dann irgendwie auch so, dass das Ende gar nicht so wichtig ist und dass es gar nicht am Ende an der Wand hängen muss. Das ja. musste ich erst lernen. Ich wollte immer so, das muss so schön sein für meine Augen. Nein.
Unser guter Perfektionismus genau. auch noch, der dann auch ordentlich reinkickt.
Ja.
Ich kenne es.
Mhm.
Das macht manchmal auch so Dinge, die eine Stunde dauern könnten, bei mir 6 draus,
ja.
weil ich da hänge und die perfekte Farbe suche und das also auch bei meinen Posts dann so auf dem Instagram Kanal, dass ich dann denke,
oh ja.
ah nee, oder ich gucke da nochmal und die Schriftart und das und das ist halt so ein Pain.
Vor allem, wenn man andere Profile anguckt und den Feed sieht, denkt man sich so, hä, warum bin ich denn nicht entspannter, in Anführungsstrichen, ohne mich abzuwerten? Aber ja, mir ist es auch mal so wichtig und es muss alles zusammenpassen und auch hier im Studio, du sitzt hier, guck mal, du bist in einer rosa Welt, das Regal ist rosa, die Wand ist rosa, der hinter uns der Vorhang ist rosa, die Lampen sind rosa. Ich kann auch keine Sachen mit Grafiken drauf tragen. Bei mir muss immer alles...
Gut, dass ich heute in Schwarz nach hier gekommen bin. Ich habe nur Haare auf dem Pulli.
Das ist gar nicht schlimm. Darf ich den Mund nehmen? Okay, wow. Okay, wow.
Ja.
Okay, ich habe sie im Mund.
Geil, jetzt habe ich so... egal. Lassen wir das.
Wir könnten ausschweifen. Also das Ding ist, da müssen wir halt aufpassen, krass, weil wir uns so krass rausbringen könnten jetzt aus unserem roten Faden und in ein ganz anderes Thema und dann ist die Stunde rum.
Aber das liebe ich auf der anderen Seite
auch. So doll.
Das ist halt das, was in meinem Leben auch super oft dann immer das Feedback war. So, ja, aber darum ging es doch jetzt gar nicht oder wir hatten das doch anders geplant. Und ich denke mir dann so, ja, aber das ist doch gerade natürlich entstanden.
Mhm.
Also klar, wenn man ein gewisses Ziel hat, wenn man eine Deadline hat, wenn man was einhalten muss, ist es natürlich cool, wenn irgendwie jemand mit im Raum ist, der so ein bisschen... Das schreibe ich auch im Buch so, den Kecher dabei hat und alles so wieder einfängt, die ganzen Ideen und so sagt, ey, Angelina, geil, bunt, cool, aber nicht realistisch innerhalb von 2 Wochen. Wir müssen das Ganze jetzt so ein bisschen cutten und das Beste draus machen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir ganz oft auch so bei Sachen, wo es dann egaler ist, einfach zulassen, dieses Intuitive, einfach, es entsteht so, ohne groß drüber nachzudenken.
Da habe ich eine Frage. Kennst du das auch? Ich habe manchmal so eine Idee für ein Reel oder eine Story für Instagram. Dann muss ich das aber auch sofort machen und eigentlich auch sofort posten.
Ja.
Weil wenn ich es nicht mache, finde ich es nicht mehr lustig oder nicht mehr gut.
Genau, das ist mir gestern Abend passiert, dass ich noch eine Idee hatte und dann habe ich einfach um 23.30 Uhr ein Reel hochgeladen.
Wer ist da online? Keiner.
Niemand ist online, man zerschießt sich wahrscheinlich direkt den Algorithmus und das war dann aber in dem Moment so, ja, ich muss das jetzt posten, ich finde das jetzt so lustig.
Eben, ja, es ist jetzt lustig und ich brauche jetzt auch das Feedback, aber irgendwie nicht mal das Feedback, ist einfach so, nee,
das
morgen
muss raus.
Ist es nicht mehr lustig, genau.
Das muss raus,
das
ist wirklich so, weil ich habe das Gefühl, sonst, mein Kopf ist eh so voll.
Genau, to do,
ja.
Da ist sie wieder,
ja.
Man muss es abhaken.
Ja.
Und das nervt mich auch. Ich hab auch eine To-Do und die wird nicht leer, weil ja immer wieder eine neue To-Do raufkommt. Aber alles ist eine To-Do. Also sogar, alles ist einfach eine To-Do. Alles, was man macht, heute Abend nach Hause gehen, ist eine To-Do.
Ja, ist so.
Ja.
Und dann auch noch, also wenn man eben freiberuflich selbstständig ist, es ist nur ein To-Do.
Ja.
Es gibt keine Pause. Ich habe auch das Gefühl, es ist halt nie abgehakt, alles. Mhm. Dass ich das Gefühl habe, so, ich habe noch nie in meinem Leben gedacht, was mache ich jetzt mit meiner Zeit?
Ey,
du hattest doch gestern eine Story dazu, wo du meinst so plötzlich, hey, ich bin gerade hier so sturmfrei und was mache ich jetzt?
Ja, und jetzt, und jetzt, und jetzt?
Voll.
Ich meine, klar, mir haben mega viele geschrieben, na chill doch mal und mach doch mal nichts. Und ich denke mir so, ja gut, natürlich, also chillen geht wirklich nicht. Auch ich mache ja auch Yoga, Schlussentspannung. Ich habe vorhin nur daran gedacht, warum wir alles besprechen müssen. Also Schlussentspannung gibt es nicht. Ich wünschte es aber und ich wünschte mir auch, dass ich entspannter wäre mit der To-Do. Wie cool es wäre, wenn ich nicht immer denken müsste, dann muss was abgehakt werden.
Voll.
Was war dein letzter Hyperfokus zu Hause beim Aufräumen?
Am Tag, an dem ich nach Berlin gefahren bin, morgens, habe ich irgendein Beauty-Produkt irgendwie so in der Schublade gesucht und dann habe ich die komplette Schublade, also das ist so ein großer Schrank, so wo voll viel ist, komplett ausgeräumt, ausgewaschen, alles neu sortiert, Sachen aussortiert, alles neu in, strukturiert in diesen Kisten. Und ich habe mir so gedacht, was mache ich hier gerade? Ja, ja. Die Zeit rennt und das ist jetzt das, was ich machen muss. Mhm. Dieses Priorisieren ist einfach, ich glaube, es wird einfach niemals funktionieren.
Ja, also pass auf, ich habe gestern in der Küche einen Schrank aufgemacht, wollte eigentlich nur einen Tee rausholen. Und der Schrank hat drei Regalböden und ich habe den kompletten Schrank ausgeräumt, aussortiert. Ich habe tütenweise schon in so Jutebeutel gemacht, damit ich das dann ins Büro bringe, habe ich auch gemacht. Und habe den mit einem Handstaubsauger komplett ausgesaugt, kleine so bunte Körbchen reingemacht und alles neu sortiert und habe ein komplett neues System geschaffen. Dieser Schrank ist innen und außen perfekt, aber der Rest sieht aus wie Sau. Und hast du auch jemanden zu Hause, der das kommentieren kann?
Natürlich. Mhm. Und zwar jemanden, der ein unglaubliches Ordnungsbedürfnis hat.
Ich auch, ja.
Und das clasht natürlich dann immer total, weil das so krass ist.
Ja.
Weil einfach auch in der Zeitwahrnehmung, die spielt auch eine Riesenrolle, weil dieses, ich räume das gleich weg, ich meine das auch wirklich so, aber mein Gleich ist halt wann anders.
Ja.
Und das ist, glaube ich, dann auch immer so, es kann für Zündstoff sorgen.
Ja, es gibt bei uns in der Küche auch so eine Ablage, wo ich immer so Sachen mache, die ich dann mit hinter in die Wohnung mitnehmen will. Zum Beispiel so Badezimmer-Stuff, so, wo ich weiß, ich mache halt meine Häufchen in der Wohnung und weiß dann selber, wenn ich nächstes Mal hintergehe, nehme ich es mit. Und wenn ich es aber vergesse, könnte es auch 2, 3, 4, 5 Wochen dauern, bis ich es dann mit hinternehme. Und dann wird es auch irgendwann kommentiert. Also nicht, dass er es dann hinterbringt, sondern er ist dann so, hä? Wieso machst du denn das nicht einfach? Ich so, na, das ist auf meiner To-Do und wenn ich es sehe, werde ich auch erinnert. Aber es ist halt noch nicht ausgeführt worden.
Ja, richtig. Das ist einfach, das schreibe ich im Buch auch, weil für uns einfach eine Aufgabe sich in ganz viele kleine Unteraufgaben zerteilen lässt. Und wir, also ich habe auch mal ein Reel dazu gemacht, so dieses, ich topfe die Pflanze um. Das bedeutet halt dann nicht am Ende, dass ich irgendwie den Kram auch wieder dann davon wegräume, weil meine Aufgabe war ja, die Pflanze umzutopfen. Und das Wegräumen ist halt nochmal ein ganz eigener Akt, eine ganz eigene Aufgabe.
Ja.
Das hätte ich mir halt vorher auch setzen müssen. Ich weiß, das ist so krass nicht nachzuvollziehen für Menschen, denen es nicht so geht. Aber das ist dann auch, warum Schranktüren offen stehen und so ein Kram. Ne? Weil das halt einfach nochmal ein eigener Step ist.
Ey, ich wünschte, du könntest gerade in meine Wohnung reinschauen, in jedes einzelne Zimmer. Ich sehe wirklich vor mir, bei den Klamotten sind die Schubladen gerade wirklich live. Die sind alle draußen. Ich gehe los. Es ist so, ich muss was rausholen, aber ich schaffe es nicht. Das ist eine weitere To-Do, den Schrank wieder zuzumachen.
Ja.
Und ich weiß nicht, hast du das mal gepostet mit dieser Löffeltheorie?
Ja.
Das habe ich meinem Freund geschickt und seitdem versteht er das mehr.
Ja.
Kannst du das mal erklären?
Genau, also das ist, ich vergesse leider immer wieder ihren Namen. Eigentlich würde ich immer gerne Credits geben, aber es ist...
Wir suchen es raus und machen sie in die Shownotes.
Wunderbar, genau. Und die hat, das ist eine Amerikanerin, meine ich, die 2018 ihrer Freundin erklären wollte, wie es sich anfühlt, chronisch krank zu sein. Das lässt sich halt auf ganz verschiedene Dinge übertragen. Und das ist eben diese Löffeltheorie und sie saßen zusammen in einem Restaurant und da lagen eben Löffel auf dem Tisch und sie hat gesagt, stell dir vor, jeder Löffel steht, also das ist die Energie, die du am Tag zur Verfügung hast und ich gebe dir jetzt diese 12 Löffel. Und man kann sich eben vorstellen, dass Menschen, die nicht chronisch krank sind, nicht ADHS, AM und Co., eine unbegrenzte Anzahl von Löffeln haben oder zumindest eine viel größere. Das heißt, sie müssen nicht großartig darüber nachdenken, wie viele Löffel sie für was ausgeben. Und dann hat sie ihr halt gesagt, jetzt geh mal dein Tag durch, fang morgens an. Du stehst auf, ziehst dich an, musst duschen und dann hat sie halt immer, je nachdem, wie viele Löffel sie dafür einplanen würde, weggenommen. Und dann war zum Beispiel auch so, du gehst noch irgendwie fest mit der Bahn, das waren dann schon 3 Löffel. Und dann ist sie gerade auf der Arbeit angekommen, um, weiß ich nicht, 8, 9 Uhr, also in diesem Szenario und hatte irgendwie nur noch 2 Löffel oder so oder was weiß ich, vielleicht 3. Und dann war sie so, ja, wie soll ich denn jetzt noch den ganzen Tag machen? Und sie so, ja, so ist das. Und ich gehe jetzt nach Hause und muss dann eben überlegen, wenn ich mir was zu essen koche, kostet mich das Löffel. Aber ich kann dann, ich habe nichts mehr übrig für den Tag, um dann abzuspülen, das einzuräumen, noch irgendwie, dass eine Freundin vorbeikommt. Also ich muss mich dann entscheiden, für was ich meine Löffel ausgebe. Und es ist auch jeder Tag anders. Ich habe nicht jeden Tag die gleichen Löffel zur Verfügung.
Ja.
Und ich brauche theoretisch auch immer einen Backup-Löffel, weil ich eben nicht weiß, was kommt noch Unerwartetes dazu, wofür ich dann eben wieder Energie aufwenden muss. Und das ist eben so eine Theorie, die da an diesem Tisch entstanden ist, die sehr, sehr viele Menschen nachfühlen können, die eben sagen, man muss einfach sich bewusst machen, dass nicht jeder Mensch gleich funktioniert und gleich viel leisten kann und eben auch gleich viel Energie hat, weil er eben oder sie beeinflusst ist von Dingen.
Aber da gibt es ja trotzdem die verschiedenen Tage, wie du ja schon gesagt hast, das ist ja jeden Tag ein anderer Schwunglöffel. Und manchmal schaffe ich an einem Tag so viel Arbeit wie ein Mensch ohne ADHS in einer ganzen Woche.
Mhm.
Und diesen Tag, der ist ja Gold wert, ein Goldlöffel wert. Mhm. Ja? Und alle anderen Tage, wo ich dann vielleicht auch mal meine ganze Zeit verballer und plötzlich 5 Minuten, also für mich 5 Minuten rum sind, aber es sind 8 Stunden rum, und nichts geschafft habe oder irgendwie immer wieder irgendwo in einem anderen Tab hängen geblieben bin, die gibt's dann halt auch. Oder wenn mich jemand ablenkt, und das kennst du bestimmt auch bei der Arbeit, oder auch bei was auch immer, wenn mich jemand ablenkt, starte ich was Neues. Und das, was ich vorher gemacht habe, ist weg.
Es ist so krass.
Ja.
Einmal raus und es ist vorbei. Es ist auch dieses, ich setze mich kurz hin und dann mache ich weiter. Nope, never. Das war's. Ist dann wie festgewachsen.
Dafür lenke ich aber auch andere ab, du auch?
Mhm, natürlich. Und? Das stand immer schön in meinen Grundschulzeugnissen. Ja. Lenkt sich und andere ab.
Ja, bei mir auch. Wurde auch viel auseinandergesetzt. Klassenclown, manchmal mit einer schlechten Stimmung, aber auch als Grundschul stand auch in meinem Zeugnis, bin manchmal mit schlechter Stimmung und manchmal mit sehr gut gelaunter Stimmung in die Schule gekommen. Und damals war es halt das Trennungskind. Der Trennungskindstempel hat unser ADHS auch natürlich überdeckt.
Ja, klar.
Super.
Ja,
es ist halt auch schwer. Wir sind halt die Trennungskind-Generation. Ich glaube, das ist dann bestimmt bei ganz vielen so. Fühlen bestimmt viele gerade hier auf ihren Ohren.
Genau.
Wir können jetzt versuchen, ganz elegant die Brücke zu schlagen zu dem ganzen Mama-Eltern-Thema oder wir machen es einfach so wie ich jetzt.
Ja, sehr gut.
Ja.
Genau, weil ich glaube, das ist einfach so ein spannendes Feld und wo ich einfach auch voll viele Fragen habe.
Ja. Und ich auch.
Denn du bist ja Mama.
Ja.
Und ich nicht.
Ja.
Und für mich ist es einfach so ein, also ich befinde mich jetzt gerade in einer, schon länger in einem Lebensabschnitt, wo man sich diese Frage zumindest mal stellt.
Kids, Fragen ja, auch nein. Viele? Fragen dich auch viele?
Es gab mal so vor 2 Jahren so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, also es ist schon besser geworden, finde ich, gesamtgesellschaftlich so, dass es einfach nicht mehr so viel gefragt wird, aber es ist dann so irgendwie so um die Ecke gefragt und so, es wäre doch schön und und so. Ja, und bei mir ist es halt einfach so, dass ich schon mal eine Phase hatte, wo ich gedacht habe, auch 100%. Und dann 100%, ich weiß nicht, ob du dieses Meme kennst, naja, lassen wir das. Genau, und dann es aber auch Phasen gab, wo es weniger so ist, gar nicht, wo ich auch das Gefühl habe, vielleicht gar nicht. Und ich muss tatsächlich sagen, seit meiner ADHS-Diagnose hat sich das, also seitdem ist dieses Gefühl einfach geblieben. Weil ich diesen Gedanken habe, krass, ich habe das Gefühl, ich kriege mein Leben nicht gelevelt. Wie soll ich jetzt noch diese Verantwortung für einen kleinen Menschen übernehmen, für eine lange, 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 lange Zeit? Und das ist eben so dieser Gedanke, den ich dann im Kopf habe. Plus, das ist jetzt meine Frage an dich, und ich weiß, das jetzt vielleicht hört sich ein bisschen gemein an, aber ich habe Angst, dass mich diese Routinen killen werden, weil ich hasse Routinen. Und dieses zu wissen, alles läuft immer gleich ab. Das ist vielleicht auch einfach nur so eine Vorstellung von mir.
Nee, es ist keine Vorstellung von dir. Also ich kann einmal sagen, ich habe schon mal im Kindergarten gearbeitet. Ich habe eine Erzieherausbildung angefangen. und die Routinen haben mich gekillt, ich musste weg. Das war jeden Tag das Gleiche, es war so, ciao, ich bin raus. So, mit meinen eigenen Kindern ist es auf der einen Seite krass anstrengend, also nicht die Kinder sind krass anstrengend, sondern es ist für mich krass anstrengend, so viel Löffel abzugeben, kann man genauso sagen in der Theorie. Und jetzt, wo ich weiß, dass ich ADHS habe, kann man damit aber besser planen und wir müssen uns so feste Tagesabläufe, die ich ja trotzdem brauche, wir brauchen ja unsere festen Strukturen ja irgendwie trotzdem, weil die geben uns Halt.
Ja.
Da merke ich zum Beispiel, wenn ich mit den Kindern im Urlaub bin, da bin ich maximal gestresst. Also das war für mich jetzt im Januar, waren wir auf Mallorca, es war richtig, richtig schlimm, weil wir keine festen Tagesabläufe hatten und zusätzlich noch FreundInnen da hatten. Das heißt auch noch soziale Kontakte, also weitere Löffel, die man abgeben musste. So, das ist, da kommt man auf jeden Fall mal so krass über seine Grenzen. Der Alltag geht aber, weil ich mir selber so gestalte, wie ich das möchte. Da muss man natürlich aufpassen, dass die Kinder trotzdem wir machen immer das Gleiche, das tut uns gut, irgendwo haben.
Ja.
Ich verfalle dann in, ich kaufe ständig neue Bücher, ständig neue Spielsachen, muss krass aufpassen im Konsum, auch dass es nachhaltig bleibt, so ein bisschen in der Second-Hand-Richtung und so weiter. Aber auch da hyperfokussiere ich Spielsachen.
Ja, boah, oh mein Gott.
Ey, ich sitze im Zimmer.
Aber weil wir es selber auch so lieben, ne? Ach,
wir lieben das so doll. Ich sitze im Zimmer. Am Wochenende war ich auf dem Kindergeburtstag und ich habe angefangen, mich in die Kinderecke zu verziehen, auch mit PMS und ADHS-Spielen, reden wir auch nochmal drüber. Und habe angefangen, Duplo-Steine nach Farbe zu sortieren und so Regenbogenhäuser zu bauen.
Ich fühle das so sehr.
Alter, ich habe mich darin so verloren. Und ich dachte so, oh Gott, was denken jetzt eigentlich gerade alle? Und ich habe dann einfach so getan, als würde ich die Kinder damit unterhalten, aber habe es nur für mich gemacht.
Oh mein Gott, ich habe jetzt gerade kicken auch so voll die Erinnerung rein, dass ich auch solche Situationen hatte, wo dann eben Erwachsene, das ist immer so lustig, dass man Menschen als Erwachsene betitelt, obwohl man selber ist, dann so zu mir kommen und sagen, was machst du da? So, ich mal was.
Ja, genau.
Oder irgendwie so, ne? Ja. Oder dass ich dann da sitze und mit Lego spiele und denke, irgendwie mit den Kids ist viel cooler.
Da kann man sich so verlieren. Und wenn man das aber gut einbaut, kann man das schon irgendwie machen. Gestern habe ich zum Beispiel, mein Sohn wollte unbedingt einen Stau bauen. Der hat alle seine kleinen Autos geholt und ich habe den Stau gebaut, aber nach Farbe sortiert.
Geil.
Ja. Also es war ein Regenbogenstau.
Das gefällt mir.
Ja, also man kann da schon einiges mitnehmen. Es ist aber, ich sag's dir, wie es ist, natürlich auf jeden Fall energiemäßig krass. Mhm. Und wenn man da jemanden hat, der das versteht, der da an deiner Seite ist, ey, dann funktioniert das.
Ja.
Dann kann man sich aufstellen. Aber diese Person braucht man. Ich glaube, es wird schwer alleine als ADHSlerin, würde ich sagen. Das ist schon eine Herausforderung.
Ja.
Kein Problem, eine Herausforderung.
Ja, dann muss man sich die Unterstützung vielleicht an anderer Stelle suchen, ne?
Genau.
Genau, weil, ich glaube, das ist, also jeder darf sich ja einfach Unterstützung suchen, wenn er sie meint, irgendwie da jemanden zu brauchen. Das finde ich irgendwie auch immer ganz wichtig zu betonen.
Ja.
Also egal, ob man jetzt in einer Partnerschaft ist oder nicht, in irgendeiner Form. Ne,
Hilfe holen ist nichts Schlechtes, sondern was sehr Gutes, wenn man aussprechen kann, wo man Hilfe braucht. Das ist sehr, sehr gesund und sehr, sehr krass. Es ist wirklich schwer. Oft, ich kenne es auch selber,
so man denkt, man muss irgendwie alles alleine machen, aber es ist überhaupt nicht so. Boah, das ist ganz oft so.
Schuldgefühle, Schamgefühle.
Genau. Das ist echt krass.
Ja.
Aber ich würde auch sagen, es ist gar nicht so, dass ich denke, die Kinder sind langweilig, sondern das System, was sie umgibt, weil sie natürlich diese Routinen dann haben mit, sie müssen dann irgendwie, dann um so eine bestimmte Uhrzeit immer an einem bestimmten Ort sein und wieder abgeholt werden und dann muss man jeden Tag kochen und dann, weiß ich nicht,
aber
sind
weißt
sie
du was, Angelina?
Krank.
Und weißt du was, Angelina? Ich glaube, das ist aber was uns gut tut. Was uns
ein bisschen Struktur bekommen.
Ja, das ist eine, ich finde, da musste ich mich krass dran gewöhnen beim ersten Kind, diese feste Strukturen und zu bestimmten Zeiten essen und so weiter. Aber als es dann da war, ist es so ganz natürlich und ganz richtig und gut für, glaube ich, jemanden wie uns.
Ja. Ein Experiment. Ja. Nein, aber es ist auf der anderen Seite, wenn ich mir so vorstelle, wie geil das ist, weil man ja so, also nur dein Beispiel jetzt mit diesem Stau. Weil Kinder haben ja auch, also wir haben ja auch dann oft ähnliche Ideen oder eine ähnliche Fantasie und Kreativität, die einfach, finde ich, immer noch sehr ausgeprägt ist. Und wenn dann irgendwie so die Idee ist, so ich will einen Stau bauen, dann ist man halt direkt am Start.
Ja,
ja klar, lass so, machen.
Alles
so,
klar.
Was brauchen wir dafür? Wie stellst du dir das vor? Und dann geht's los. Und das ist natürlich auf der anderen Seite, glaube ich, eine totale Bereicherung für Kinder, wenn sie solche Eltern um sich herum haben, die dann einfach bei jedem in Anführungszeichen Scheiße irgendwie direkt am Start sind und Lust haben irgendwie.
Ja.
Ja.
Aber auch nicht immer, ne? Es gibt ja die Tage, wo die Löffel dann abgegeben sind, dann muss man halt auch irgendwie schon versuchen zu kommunizieren. Also da versuche ich schon meinem Freund auch zu sagen, ey, ich kann nicht mehr, kannst du bitte spielen? Manchmal ist es auch so, ich habe auch gar keinen Bock zu spielen. Ey, notfalls gibt es dann halt auch mal einen Notfallplan, den TV oder whatever.
Ja.
Es gibt einfach alle Tage und alles ist okay. Man kann nicht immer 100% die Mutter oder der Vater sein, die man sich vorstellt, weil die gibt es nicht.
Ja,
die
klar.
Vorstellung der perfekten Mutter oder des perfekten Vaters gibt es nicht. Und das ist auf jeden Fall eine Realitätsklatsche gewesen für mich. Das war für mich auf jeden Fall auch krass traurig und so weiter festzustellen, dass ich gar nicht die Mama bin, die ich immer dachte, die ich sein werde. Ich dachte immer so, oh Mann, ich liebe es so mit Kindern und ich liebe Spielen und so. Aber es gibt einfach Tage, wo ich es nicht liebe, wo ich gerne einfach mal nichts machen würde, wo ich nicht gezwungen bin, abends ein Kind ins Bett zu bringen, sondern einfach nur chillen, auf der Couch liegen, Netflix glotzen, gucken, was ich will, Gilmore Girls gucken, hyperfokussen. Ey, genau diesen ganzen Scheiß machen, den man manchmal halt dann einfach nicht machen kann. Es geht einfach nicht, weil man irgendeine Aufgabe hat, die man machen muss.
Das ist so krass. Und einfach auch diese, also ich sag jetzt mal, die, viele Menschen mit ADS sind ja auch sehr reizempfindlich. Und das ist dann eben auch so ein Gedanken, den ich habe, so boah, krass. Also ich kann selber viel Lärm erzeugen und laut sein und viel labern und so, aber manchmal ist es halt so überreizt. Und dann brauche ich halt wirklich Ruhe. Und dann gibt es vielleicht keine Ruhe. Und das ist dann so, dann habe ich irgendwie Angst, dass man dann so über seine Grenzen geht.
Ja, das kenne ich. Lautstärke ist für mich auch richtig schlimm. Also ich kann zum Beispiel nicht über eine Autobahnbrücke gehen, ohne Panik zu bekommen. Ich finde es richtig schlimm, so ein Lärm. Und wenn die Kinder laut sind oder wir Besuch haben und die schreien alle, dann muss ich wirklich atmen, damit ich nicht schreie und sage, so nach dem Motto, haltet mal alle euer Maul! Ja. Weil vor allem, wenn ich PMS habe, dann muss ich eigentlich den Raum verlassen, weil sonst vergreife ich mich im Ton.
Ja.
Weil mir die Lautstärke wirklich, wirklich zu viel ist.
Ja.
Und es ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
Ja, voll. Krass, ja. Mal schauen.
Ja. Ich will es dir jetzt aber auch nicht ausreden, aber ich will es dir einfach nur ganz realistisch sagen. Ich muss aber auch sagen, und das wird wirklich jede Mutter und jeder Vater beschreiben, die schönen Momente überwiegen krass.
Das sagt ist immer
so
jeder.
Krass viel oft schöner. Und klar, auf Instagram ist es quasi wie so ein Trend, jetzt zu sagen, wie es wirklich ist. Weil es ist einfach so wichtig zu wissen, man ist nicht alleine. Das ist ja auch bei psychischen Krankheiten und allem Möglichen so. Wenn man weiß, da ist jemand, der hat die gleichen Symptome oder die gleichen Probleme wie ich, fühle ich mich schon viel besser, aber nicht aus so einem der geht's auch schlecht, sondern wirklich aus so einem, ach fuck, ich fühle mich nicht alleine, ich bin gar nicht alleine, ich dachte immer, nur meine Kinder werden die ganze Zeit krank. Nein, es geht uns gerade allen so.
Genau. Und man kann sich gegenseitig einfach auch Tipps geben und so, ne? Also das ist einfach, glaube ich, auch ganz, ganz viel Cooles. Ja.
Dabei darf natürlich nicht untergehen, dass es auch mega geil ist, Kinder zu haben, aber mach das mal lustig in einem Reel. Ja. Mach das doch mal lustig in einem Reel, naja, gut, zeig mir das doch mal, schick mir das doch mal. Gut.
Geil. Ja, aber ich kenne eben auch Menschen, die sich tatsächlich dann jetzt aufgrund einer Diagnose dagegen entschieden haben. Mhm. Und hätte das für dich was geändert, wenn du die Diagnose vorher gehabt hättest?
Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Das ist so schwer zu sagen. Natürlich, wenn ich jetzt nicht denke, dass meine Kinder da nicht geben würde, sondern einfach für mich als Mutter.
Ja, und auch in der Vorbereitung oder auch die ganze Schwangerschaft und so. Also ob man dann vielleicht auf Sachen mehr geachtet hätte.
Ja, ja, man kann ja auch das Medikament nicht nehmen, wenn man Kinderwunsch hat, schwanger ist und stillt. Ne?
Und das ist eine krass lange Zeit.
Das ist eine krass lange Zeit. Und dann ist man so ein bisschen wieder komplett neben der Spur. Das ist ganz, ganz, ganz schwer zu sagen, weil ich mich nicht reinversetzen kann. Ich habe die Diagnose nun mal nach 2 Kindern bekommen und muss auch sagen, ich habe, wie bestimmt viele, mein erstes Kind bekommen aus einem ganz egoistischen Grund. Und ich habe auch gedacht, dass es mir besser geht. Also ich aus einer Depression zum Beispiel heraus. Ich dachte, mir geht es besser, wenn ich ein Kind habe. Ich erfahre Liebe, wenn ich ein Kind habe. Ich werde ein besserer Mensch, wenn ich ein Kind habe. Vielleicht werde ich auch ein besserer Mensch, wenn ich einen flachen Bauch habe. Vielleicht werde ich auch ein besserer Mensch, wenn ich eine krasse Wohnung habe. Vielleicht werde ich auch ein besserer Mensch, wenn ich leiste und Geld verdiene.
Ja.
Hey, die Antwort auf alles ist nein.
Ja.
Also sich selber finden, sich selber mögen und so weiter, das ist am Ende der Key. Aber hey, erstmal muss man starten und das alles selber rausfinden, weil keiner kann einem sagen, was einem zum Glück bringt.
Ja, richtig, das stimmt.
Ja, deswegen habe ich aus dem Grund erstmal angefangen, Kinder zu bekommen und deswegen glaube ich, hätte ich es trotzdem.
Ja. Ja. Das ist, ich glaube, das würde auch fast jeder so bestätigen. Also ich meine, es ist natürlich auch in Ordnung, wenn man da andere Gedanken hat, aber
alles okay. Kennst du auch andere Mütter oder Eltern, die ADHS haben? Und schon über das Thema Kinder und ADHS nachdenken oder vielleicht sogar schon Erfahrungswerte irgendwie so? Hast du schon mal mit irgendjemandem da Kontakt gehabt?
Ja, also es ist, mir schreiben natürlich auch super viele Menschen, die bereits schon Kinder haben und da ist dann wirklich von bis dabei. Viele sind auch über ihre Kids tatsächlich auf das ADHS bei sich selbst gestoßen.
Habe ich witzigerweise auch schon oft gehört, ja.
Genau, also das wirklich super, super oft, ne? Krass. Dass es eben ist, irgendwie so meine Tochter wurde gerade diagnostiziert oder mein Sohn oder das steht gerade aus und jetzt steht es bei mir auch im Raum und voll krass. Und das ist ja tatsächlich auch damals so mit das, sage ich mal so, das hat den Impuls gegeben, dass eben ein paar sehr aufmerksame Experten und Expertinnen gedacht haben, bei den Diagnostiken der Kinder, krass hier, die Eltern sitzen hier und haben das Gefühl, das kenne ich alles von mir auch. Es könnte vielleicht sein, dass ADHS bis ins Erwachsenenalter besteht und nicht sich verwächst, wie man es eben immer gedacht hat.
Kleine Gänsehaut.
Ja. Ja, und das ist schon krass. Also das ist, glaube ich, es hilft einfach auch dann gemeinsame Strategien dann dafür, glaube ich, zu entwickeln, so, ne? Je mehr man weiß. Und natürlich gibt es dann auch Eltern, wo nur die Kids irgendwie ADHS haben. Und das ist dann auch irgendwie ganz süß zu sehen, dass sie eben durch diesen Content, also dass sich eben dann auch wirklich Social Media, sich einen Insta-Kanal irgendwie machen, also so ein Profil machen, um da Input zu kriegen, um ihr Kind besser zu verstehen. Und das finde ich irgendwie so süß.
Ja, total.
Also das ist, mein Herz geht da immer total auf, wenn ich da so süße Nachrichten bekomme.
Ja, bekomme ich auch oft, auch von Müttern, die schon ältere Kinder haben mit ADHS und mir dann Sachen empfehlen, so, hey, du hast gerade Schlafstörungen, hol dir doch eigentlich eine Therapiedecke und die gibt's auch genau für das perfekte Gewicht und genau wie du möchtest und dann habe ich mir auch eine bestellt jetzt und bin ganz gespannt. Hast du eine?
Ich habe eine, aber ich habe sie noch nicht ausprobiert, weil ich sie auf den, sie ist sehr groß und sie ist sehr schwer.
Ja.
Und dann habe ich sie auf den Speicher getan, weil ich gedacht habe, bis was auch immer. Und dann, ich habe jetzt gerade ist es mir wieder eingefallen, dass sie dort oben liegt.
Super, jetzt kannst du sie ja mal ausprobieren. Vielleicht können wir zusammen starten.
Ja. Oh, dann liegt man da so, oh Gott.
Also ich kann mir gerade überhaupt wirklich noch gar nicht, ich habe sie bestellt und die wird gemacht, glaube ich, irgendwie so. Ich kann mir gerade noch gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, aber ich glaube richtig. Es fühlt sich richtig an.
Ja, ich bin gespannt. Das ist gut. Schreib mir mal später, dass ich dran denke, die mal von diesem Speicher runterzuholen, weil ich werde es wieder vergessen.
Als würde ich das, ich soll dich dran erinnern? Ja, genau. Mein Hirn ist jetzt schon.
Sorry.
Ich hatte eigentlich gerade noch zwei Fragen und natürlich habe ich sie vergessen, aber eine habe ich noch. Dann reden wir über Medikamente, macht man das oder macht man das nicht? Da bin ich noch gar nicht smart genug.
Ich rede ganz offen über Medikamente.
Okay, gut, wir machen ja keine Werbung dafür, das muss man ja natürlich sagen. Genau, wir nehmen, glaube ich, das gleiche Medikament, Elvanse, richtig?
Genau.
Und hast du auch manchmal das Gefühl, dass du es an manchen Tagen richtig doll spürst und an manchen gar nicht?
Ja.
Okay.
Es ist unterschiedlich und ich habe tatsächlich das Gefühl und das auch schon ein paar Mal von anderen auch diese Erfahrung irgendwie gespiegelt bekommen, dass es einfach krass mit dem Zyklus zusammenhängt, dass wir natürlich dadurch, dass da immer was in Bewegung ist und sich die Hormone da einfach die ganze Zeit hin und her entscheiden, wie stark sie gerade vorhanden sind und was ihre Aufgabe ist, dass das natürlich das beeinflusst, in welcher Form sich das Medikament dann eben arbeiten kann oder nicht. Und ich habe eben das Gefühl, so alles rund um PMS-Phase und Periode, da kann ich, sorry, aber da kann ich auch Smarties zunehmen.
Also hast du da mehr Bedarf, richtig?
Genau.
Okay, das finde ich nämlich interessant zu wissen, weil ich gerade PMS habe oder beziehungsweise heute, glaube ich, vom PMS in Zyklustag 1 leide. Ich spüre es schon richtig, weil meine Laune ein bisschen besser ist. Und mein PMS war diesmal sehr kraftvoll. Eine Herausforderung.
Wunderschön.
Alter, das war die Hölle.
Ja.
Wirklich, 5 Tage bin ich durch die Hölle gegangen und nicht nur ich, sondern alle Beteiligten um mich herum.
Oh yes.
Und das ist halt nicht cool. Das ist
kommt
nicht
halt
cool
noch
und schämt sich danach auch so doll. Und das ADHS, aber hast du schon mal rausgefunden, warum, welche ADHS-Symptome und welche PMS-Symptome sich da so, warum das so clasht?
Ja, es ist einfach bei mir vor allem dieses, diese Dizziness, also diese Watte im Kopf. Das ist einfach, alles dauert 10-mal so lange.
Ja.
Ich krieg das nicht hin. Es fühlt sich an wie in Zeitlupe, Kaugummi.
Ja.
Und dann halt emotional schon so am Limit, bevor der Tag angefangen hat.
Ja, die Löffel sind abgegeben.
Die Löffel sind abgegeben.
Ja.
Und es ist einfach, man denkt sich so, wie soll ich da jetzt durch?
Ja, wie so eine graue Matschwolke, in der man drin ist.
Und man hat einfach auch direkt dann das Gefühl, ab jetzt ist das Leben so. Und dann ist es so krass, wenn es dann wieder rum ist, dass es sich quasi wieder, ne, die Wolken so ein bisschen verziehen.
Ja.
Und jedes Mal aufs Neue ist es so.
Ja. Was ich manchmal vergesse zu sagen, ist, ich wurde letztes Mal wieder gefragt, was ist eigentlich PMS? Du sprichst so oft vom PMS. Und da vergesse ich die Aufklärung schon oft, weil ich mittlerweile davon ausgehe, dass das jeder weiß, aber es weiß nicht jeder. PMS ist ein prämenstruelles Syndrom, wo die Hormone besonders stark abfallen, richtig? Und deshalb, ich schätze es mal, und deshalb hat man verschiedene Symptome. Jede Frau hat andere und individuelle Symptome. Bei uns, wenn ich es richtig rausgehört habe, ist es auf jeden Fall Stress, maximaler Stress. Und
so eine Abgeschlagenheit,
ja,
also das
genau.
ist einfach so müde, antriebslos.
Ja,
ja, nichts klappt irgendwie so, wie es sonst klappt.
Manche haben dann sogar schon Schmerzen. Das ist komplett unterschiedlich. Aber bei mir ist es wirklich absolut die Stimmung, der Stress, das Matschigsein. Die Gereiztheit, genau, schnell gereizt von 0 auf 100.
Ja.
Und aber sobald ich Zyklus Tag 1 habe, das heißt, meine Periode startet, ist die Stimmung komplett zurück. Ich bin reflektiert und bin so, was war die letzten Tage los? Entschuldige mich langsam bei so ein paar Leuten.
Wer war diese Frau?
Ja. Ich fange an, mich hier zu entschuldigen und sage wirklich, das war nicht ich, es tut mir leid, und bin die ganze Zeit nur am Entschuldigen, so ein paar Tage lang. Und die Wassereinlagerungen gehen langsam raus, so. Ja, und
das ist
dann,
krass.
Und dann kommt der Phönix aus der Asche langsam wieder zurück.
Ja, wobei Periodentag 1 bei mir auch nicht so geil ist.
Nee, der ab Tag 1 ist noch so richtig Matsch. Manchmal sogar Grippesymptome bei mir.
Voll. Mhm. Und weißt du, wann ich den hatte?
Hm?
Am Donnerstag.
Ach.
Erste Lesung in Köln.
Super.
Da hat mein Körper sich gedacht, in der Nacht auf den Donnerstag um 4 Uhr morgens mich aus dem Tiefschlaf zu wecken mit: Hier ist deine Periode. Viel Spaß damit.
Take that.
Oh,
und scheiße.
Und ich war so, das ist doch nicht dein Ernst.
Und weißt du was, das ist einmal im Monat nicht dein Ernst. Das kotzt mich so richtig an. Ich versuche es auch gerade meinen Kindern zu erklären, das ist meinem größeren Kind. Was ist das eigentlich für eine Scheiße? Also wirklich so cool, hey, wir können es natürlich auch positiv umschreiben. Wir dürfen Kinder bekommen, unser Körper darf Kinder produzieren und rausballern. Im ganz tollen Geburt ist auch wirklich so was ganz Magisches. Und auch das Wochenbett, auch mit ADHS, ist ein ganz besonderes Bett.
Mir hat mal jemand erzählt, dass es wohl so ist, dass das Dopamin in der Zeit der Schwangerschaft eigentlich auf einem ziemlich guten Level ist.
Mhm.
Also du bekommst halt. Und auch die ganzen anderen Hormone, also so ein bisschen so ein, also nach den ersten 3 Monaten würde ich sagen, so ein kleines High. Also es funktioniert alles ganz gut. Und dann ist einfach so dieser Moment, wenn das Kind raus ist, dass es sich einfach doppelt so krass anfühlen kann. Also dieses Down, was danach kommt.
Mhm.
Und dass die ADHS-Symptome dann irgendwie doppelt so krass kicken können.
Mhm. Das frage ich mich auch gerade, ob das bei mir so war, weil ich ja die ADHS-Diagnose nach meinen Wochenbetten bekommen habe, aber mich hatte in beiden Wochenbetten ein krasses Down. Da muss man auch ganz wichtig unterscheiden zwischen Babyblues und Depression. Das sind 2 verschiedene Dinge. Es gibt eine schlechte Stimmung, aber es gibt auch wirklich so eine Depression, die sich anfühlt wie eine Depression und auch wirklich nicht zu unterschätzen ist, auch gefährlich ist. So, und ich hatte auf jeden Fall auch richtig traurige Wochenbetten und auch traumatisch beim zweiten Kind. Für mich traumatisch, weil es einfach furchtbar war. Ich war von meinem ersten Kind getrennt, hatte Schmerzen und hatte eben diese krassen Stimmungsschwankungen, beziehungsweise Tiefs. Und es kann sein, dass es damit zusammenhängt, aber das habe ich für mich noch nicht erpuzzelt. Auch in den Schwangerschaften hatte ich jeweils Depressionen, beim ersten aber viel, viel mehr, wegen der großen Angst, aber auch, weil ich Emotionen mit Alkohol reguliert habe. Eine ziemlich lange Zeit in meinem Leben sogar. Und das konnte ich in der Schwangerschaft nicht mehr. Also ich habe keinen Alkohol in der Schwangerschaft getrunken.
Ja.
Und das hat mein Stress gemerkt. Da fehlt irgendwas.
Ja.
Und deswegen wurde das jeweils zu einer Depression.
Natürlich. Und das hat eben auch einen klaren ADHS-Zusammenhang, weil wir eben wissen, dass gerade also Alkohol oder ganz generell Substanzmittelmissbrauch oder wie man es auch immer nennen möchte. Und gerade eben Alkohol, aber auch Nikotin, eben für viele Menschen eine Form der Selbstmedikation ist, die ganz unbewusst geschieht.
Mhm.
Also das kann dann zum Beispiel ein Grund sein, wieso man sich denkt, ich trinke jetzt was, um meine Symptome zu regulieren.
Ja.
Und eben nicht zu wissen in diesem Moment, ich habe ADHS und das sind eben diese ADHS-bedingten Symptome. Und deswegen ist es ein ganz großes Thema, mit dem, glaube ich, sehr viele Menschen in dem Zusammenhang mit ADHS zu kämpfen haben.
Ja, das ist wirklich krass. Das muss man auch vor allem erst mal sehen. In unserer Gesellschaft ist ja Alkohol ein ganz normales Thema. Hey, wir trinken abends gerne mal ein Glas Wein, am Wochenende trinken wir, damit wir uns besser fühlen. Hey, das ist halt die deutsche, nee, nicht die deutsche, das ist die Gesellschaft. So. Und Koks, sage ich dir, wie es ist. Hast du bestimmt auch schon gehört, ist macht mit ADHSlern genau das, was sie beruhigt. Und deswegen ist das auch ein ganz gefährliches Thema.
Richtig.
Und daran merkt man tatsächlich oft, auch in der Diagnose wurde das auch angesprochen, zum Beispiel, haben sie schon mal Koks genommen, in welchem Zeitraum, bla bla. Weil daran merkt man auch oft, ob Menschen ADHS haben, weil sie damit dann vielleicht schon mal zu tun hatten.
Genau, richtig. Also du hast dann eben so eine paradoxe Wirkung, nennt man das. Also dieser dieses High, was eben durch diese Stoffe normalerweise in einem Körper ausgelöst wird, dieses Aufgeputschtsein, ist dann eben bei vielen Menschen mit ADHS eher das Gefühl, ich komme zur Ruhe, ich bin in einem Normalzustand. Mhm. Oder jemand würde es vielleicht auch übersetzen als, ich merke nichts.
Ja.
Und das ist halt auch total krass. Mhm. Also das ist jetzt natürlich kein Aufruf zum Selbstversuch.
Um Gottes Willen.
Also da gibt es ganz viele andere Möglichkeiten herauszufinden, ob man ADHS hat.
Ja.
Aber das ist eben meistens dann rückblickend für viele Menschen so ein Aha-Moment, dass sie denken, ah krass, ja. Also wenn sie damit in irgendeiner Form schon mal Kontakt hatten, dass sie das dann irgendwie bestätigt wissen auch an dieser Stelle.
Und an dieser Stelle möchte ich aufrufen, dass ihr euch jetzt alle mal so eine schöne kleine Tabelle erstellt, ob Excel oder Google-Tabelle, und da alle möglichen PsychiaterInnen oder TherapeutInnen, die auf ADHS spezialisiert sind, reinschreiben. Mit E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Webseite. Und dann könnt ihr euch ein Ampelsystem erstellen. Gelb habe ich angeschrieben, grün hat geantwortet, rot hat abgesagt.
Das ist eine gute Idee.
Das ist wie so eine PR-Liste.
Mhm.
Und so habe ich sowohl Kita-Platz, TherapeutInnen-Platz, PsychiaterInnen-Platz gesucht. Und wenn man sich die so einmal schon mal einträgt, verliert man es nicht und kann dann auch, wenn man keinen Bock mehr hat, aber wieder irgendwann drauf zurückgreifen.
Ja, das ist gut. Muss nicht wieder bei Null anfangen.
Genau.
Wen hatte ich nochmal?
Genau. Mit Datum versehen, wann angeschrieben, wann angerufen und so weiter. Und wenn man wirklich gar keinen Platz findet und akut wirklich krass unter Problemen leidet, ist es auch möglich, in Tageskliniken anzurufen da nach einem Erstgespräch zu fragen.
Ja.
Man muss sich gar nicht einweisen. Man kann ein Erstgespräch erfragen und sagen, bin ich überhaupt ein Fall für hier? Und übrigens, ein Fall für eine Tagesklinik ist ein ganz normaler Mensch. Man denkt ja immer,
natürlich,
also, was ist normal? Aber man denkt ja immer, da sitzen die Kranken. Aber meistens sitzen in der Tagesklinik nicht die Kranken, sondern außerhalb von der Tagesklinik, die nicht da reingehen.
Ja.
Deswegen will ich dafür auf jeden Fall nochmal Werbung machen und sagen, hey, ruft doch auch mal in der Tagesklinik an und fragt nach einem Erstgespräch. Einfach eine Einschätzung. Und wenn ihr zum Beispiel das Gefühl habt, ihr habt ADHS und dadurch akut krasse Probleme, Angststörungen, Depressionen und so weiter, dann ist das der richtige Ort.
Ja, auf jeden Fall.
Die akuten Sachen erstmal zu bearbeiten und dann an den ADHS-Symptomen zu
arbeiten.
Genau,
und das ist ja auch der klassische Angang, weil man einfach schauen muss, so was ist gerade wirklich das Akute, ne? Was belastet am meisten? Und das ist eben auch ganz individuell.
Mhm.
Also, dass da eben jeder und jede selber schauen muss, was ist das Thema, was mich gerade irgendwie wo ich am meisten struggle oder wo ich das Gefühl habe, da brauche ich eben Unterstützung von außen. Und dann wird das angegangen. Also da gibt es kein Schema, nachdem man das macht, dass jeder jetzt irgendwie auch die gleiche Form von Unterstützung braucht. Ne? Es gibt ja auch einfach auch Menschen, die sagen, hey, so eine Diagnose hilft mir, ich weiß es dann einfach. Und sonst habe ich aber irgendwie offensichtlich mein Leben schon so in die Bahnen gelenkt, dass ich mich in einer Umwelt quasi befinde, in der das alles ganz gut für mich funktioniert.
Mhm.
Und natürlich gibt es auch Menschen, die sagen, ey, ich brauche die Diagnose gar nicht.
Mhm.
Ich weiß es einfach für mich. Und das möchte ich an dieser Stelle einfach auch sagen. Natürlich ist eine Selbstdiagnose keine klinische Diagnose. Du hast nichts in der Hand. Du hast eben nicht den Zugang zu einer spezifischen Hilfe an allen Punkten. Aber das ist natürlich auch ein valides Mittel. Das ist ja nichts, was man jemandem irgendwie absprechen kann. Also das ist, ne, es gibt Menschen, die einfach sagen, hey, ich sehe mich da drin wieder und mir hilft es vielleicht, mal einen Artikel zu lesen oder mir irgendwie ein Reel anzuschauen mit 5 Tipps. Das ist ja, ne, also es kommt immer auf diesen Leidensdruck einfach an.
Genau, voll.
Und wenn der Leidensdruck eben hoch ist und die Ausprägung sehr hoch ist und man das Gefühl hat, ich brauche Unterstützung, dann macht eine Diagnose für mich einfach in jedem Alter Sinn. Und genau, dann hat man eben den Zugang auch zu allen möglichen Bausteinen
und
an Hilfe.
Und welche Therapieform machst du gerade oder bist du überhaupt in Therapie?
Genau, ich habe eine Verhaltenstherapie gemacht, 1 Jahr und 9 Monate. Die ist vor kurzem geendet. Aber das war dann auch wieder so dieser Moment, wo man denkt, ja, ich glaube, ist okay, es kann jetzt enden. Und dann so 2 Wochen später so, dümmste Idee.
Ja, kann ich ja sagen, wie ich es gemacht habe. Ich habe fast 2 Jahre Verhaltenstherapie gemacht und gehe jetzt in die Schematherapie.
Mhm.
Und wenn man weiß, wenn man sein Verhalten kennt und weiß, warum man welches Muster hat und das schon ein bisschen ändern kann, cool. Aber mit dem Schema geht man ja nochmal richtig rein in die Vergangenheit und verändert nicht nur das Verhalten aktiv in der jetzigen Zeit, sondern guckt auch, warum habe ich das Muster? Aus welcher Situation, aus welchem Trauma, aus welcher Geschichte, aus welcher historischen Geschichte meines Lebensstrahls kommt das? Und da kann man dann viel tiefer reingehen. Klar, es ist natürlich auch schwer, muss man möchten.
Muss man möchten.
Muss man
gefällt
möchten.
Mir. Mhm.
Genau, also ich möchte das. Ich liebe es, Sachen. Ich will wissen, warum. Und dann speichert sich das auch in meinem Hirn.
Ja.
Und da gehe ich jetzt gerade rein. Das ist wirklich schwer. Ich heule auch gerne mal. Aber ey, ich liebe das.
Voll.
Schematherapie. Ich mache Werbung für Schematherapie.
Ja, geil.
Gönnt euch.
Es gibt ja ganz unterschiedliche Sachen. Also es gibt ja auch sowas wie, es gibt Menschen, die machen dann vielleicht auch Ergotherapie. Oder es gibt Leute, die sagen, ich gehe gerne zum Sport, ich gehöre nicht dazu. Mhm. Und das ist für mich einfach auch womit ich das irgendwie so ein bisschen ausgleichen und kompensieren kann. Es ist einfach eine ganz individuelle Kiste und ich glaube, da muss man echt ausprobieren.
Darf ich mit Aber kommen?
Aha.
In der Tagesklinik, vor der Tagesklinik, war ich auch so, ich mache keinen Sport, bin ich nicht der Typ für bla bla. Joggen mega langweilig, ist auch mega langweilig, wissen wir beide.
Joggen ist Pain.
Ist so langweilig. Aber es gab Sporttherapie in der Tagesklinik und da habe ich dann gelernt, welche Art Sport mir gut tut und dass Bewegung tatsächlich wichtig ist für die Stimmung. Heißt,
ja, auf jeden Fall.
Eigentlich sollte man schon 10.000 Schritte am Tag schaffen plus Yoga oder was auch immer zur Ergänzung, was einem halt gut tut.
Bisschen Pressure hier.
Hey, no pressure. Aber da hatten wir hatten einmal die Woche Yoga, einmal die Woche so Klangtherapie, jeden Tag Achtsamkeit und richtig Sport im Fitnessstudio. Ja.
Mhm.
Und da habe ich echt erst gelernt, dass Bewegung gut ist und habe halt danach dieses Gefühl nach dem Sport gespeichert und bin seitdem so krass drin. Ich meine, klar, du kennst es bestimmt als ADHSlerin, Hyperfokus Sport gab es auch schon.
Oh ja.
Was angefangen, Fitnessstudio, wie viele Abos man schon hatte und dann natürlich abgebrochen. Aber dadurch, dass das Gefühl so geil ist nach dem Sport und langlebig und nicht kurz, also wirklich so lang,
das hat bei mir noch nicht angedockt.
Hey, und deswegen komme ich gerade in dein Leben.
Ja, geil. Ich habe tatsächlich um mich herum Menschen, die unfassbar viel Sport treiben.
Mhm.
Also wirklich schon so im Leistungsbereich, wenn man so will. Also es ist wirklich, und trotzdem habe ich mir davon noch keine Scheibe abschneiden können.
Mhm.
Weil mein Problem ist einfach dieses Hingehen.
Mhm.
Also dieses, wenn ich da bin, dann funktioniert das auch. Dann kann ich mich da meistens drauf konzentrieren, wenn ich mich nicht auch mal selbst betrüge. Aber es ist eben dieses überhaupt Hingehen, sich fertig machen, was ziehe ich denn jetzt dann an? Dann muss ich da hin im Winter.
Ja, Winterfahrrad. Das müsste schon eigentlich nebenan sein. Also im Fitnessstudio müsste schon nebenan sein, dass man auch hingeht.
Und ich weiß nicht, ob es dann selbst was werden würde.
Ja.
Ja, aber es gibt da Tricks, also auch ob man jetzt irgendwie sagt, man geht mit jemand anderem vielleicht, der einen da irgendwie motiviert und man macht das so ein bisschen als, ja.
Nee, wir machen unser Glück nicht von anderen abhängig, Angelina.
Vielleicht einen anderen ADHS-Buddy, mit dem man das zusammen machen kann.
Vielleicht.
Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man sich so gegenseitig einfach ein bisschen pusht.
Ja.
Und natürlich keinen Druck machen, also es ist auch in Ordnung, wenn es da nicht ist. Es geht ja einfach auch ums eigene Wohlbefinden.
Mhm.
Also wenn man merkt, es gibt einem was und es tut einem gut, dann ist es natürlich schön, wenn man da drin eine Option sieht, wie man etwas einfach so für seine Gesundheit tun kann. Aber ja, wenn es dann auch mal nicht so ist, dann ist es auch so.
Hast du durch dein ADHS auch die Gabe, andere Menschen zu diagnostizieren?
Ja, und ich muss da echt aufpassen.
Ja, ich auch.
Also ich nenne es immer mein ADHS-Radar.
Mhm.
Und der schlägt manchmal aus.
Mhm.
Und dann ist dieser innere Konflikt, weil du natürlich, also wenn es Menschen sind, die dir in irgendeiner Form nahestehen und du merkst, sie strugglen einfach mit Sachen, dass du das Gefühl hast, Alter, ich kann dir helfen, du musst mir nur zuhören. Und es gab die Momente, wo ich das dann auch wirklich getan habe und angesprochen habe, aber auf eine andere Art und Weise, und zwar indem ich dann eben auch von mir erzähle.
Dich geöffnet hast und alle waren so, okay,
genau.
Scheiße, du redest von mir.
Und es hat dann tatsächlich, also es braucht Zeit. Es ist nicht bei jedem Menschen so, dass sie sind ja nicht an dem Punkt, an dem wir sind.
Eben.
Das ist quasi direkt, aha, Klick, oh mein Gott, das ist es.
Ja, ja.
Sondern du hast viele, viele Lebensjahre vielleicht damit gelebt und denkst, nein, das bin ich und das ist normal. Und dann
und
ich bin anders.
Ich bin anders,
ne? Genau, und ich glaube, dass ich durch dieses Buch tatsächlich, was ich geschrieben habe, eine coole Möglichkeit gefunden habe, dass man im Endeffekt, ist natürlich jetzt auch nicht so subtil, aber das Buch so einmal quer über den Tisch schieben kann und sagen kann, lies das mal, dann weißt du was über mich quasi und vielleicht erkennt sich dann jemand darin wieder und das scheint zu funktionieren. Da kriege ich auf jeden Fall auch schon Feedback auch von anderen Menschen.
Und man kann es aber auch als Hörbuch gerne rüberschieben. Gerade wenn man denkt, die Person hat ADHS, hört sie wahrscheinlich auch gerne mal ein Büchlein, statt es zu lesen. Mhm. Außer sie blättert rein und merkt, krass, fühlt sich 1000% angesprochen, geht in Hyperfokus und liest es komplett durch in einer Sekunde.
So war es zum Beispiel gestern Abend bei meiner Freundin, bei der ich auch länger den Verdacht schon hatte. Mhm. Und ich wollte ihr nur eine Passage zeigen. Und dann war ich direkt wieder in meinem Fokus mit irgendwas und guck rüber. Und nach einer Stunde ist sie einfach so Seite 60 oder
krass.
So.
Krass. Ja, geil. Ist ja geil. Ja, geil. Verschlungen.
Ja, wirklich.
Mega. Okay. Ich gebe mir gerade Mühe zu denken und das ist einfach wirklich ein schwarzes Loch. Das ist wie... ich habe mal gelesen, dass bei ADHSlerinnen oder ADHSlern auch gerne mal zusätzlich eine Dyskalkulie auftaucht. Und da würde ich sagen, 100% ja, Mathe war tatsächlich immer das Fach, was bei mir gar nicht ging. Also wirklich eigentlich ein Sechserfach mit der Note 6, wo aber die Lehrer gerne mal irgendwie ein Auge zugedrückt haben und ich damit nach 4 durchgekommen bin, damit ich die Klasse schaffe.
Wieso 4? Ach so, die haben dann die 5 übersprungen.
Ja, irgendwie ging das dann auch
mal. Ich hatte immer eine Beton-5, es war einfach immer 5.
Ja, eigentlich auch. Eigentlich auch, aber irgendwie beim Abschluss habe ich die 4 gebraucht und dann habe ich es irgendwie auch geschafft. Ich frage mich wie, keine Ahnung. Ich habe wirklich alle, ich habe es gut verkauft einfach, glaube ich.
Ja.
Mit Labern.
Das ist es.
Das ist es am Ende. Das hat uns durchs Leben gebracht und wenn mir jemand eine Rechenaufgabe heute noch stellt, ist es ein schwarzes Loch. Ich kann nicht rechnen.
Ich habe vorgestern war ich essen hier in Berlin und da konnte man nur bar zahlen und dann hat sie gesagt, die sprachen dort Englisch und dann hat sie gesagt, irgendwie 29 Euro und mein Hirn hat direkt Blackout. Ich wollte 32 dann sagen und habe gesagt, 22 stimmt so und sie so, das sind 7 Euro zu wenig und ich so, mein Kopf.
Ja, ja.
Das ist einfach ganz krass.
Ich gebe entweder viel zu viel oder viel zu wenig Trinkgeld, meistens aber viel zu viel aus einem ganz schlechten Selbstwert irgendwie so richtig so, oh Mann, richtig, also wirklich viel zu viel.
Ja, bei mir liegt es dann auch wirklich an dieser Mathe-Schwäche, dass ich dann einfach so auch noch überfordert, alle gucken einen an so, ne, man denkt, die Person denkt, wie viel gibst du mir jetzt und so und dann ist so, hier, dann, stimmt so und dann
genau.
So. Sicher?
Ja. Ja, und man ist oft so, jetzt könnte ich noch Nein sagen.
Genau.
Sicher.
Man guckt so dabei zu, ja, natürlich, das ist für sie.
Ja,
ich für den schönen Abend. So, ich habe ihnen nur eine Cola gebracht, aber okay.
Das war so schön.
Das ist echt geil. Mhm. Und Leserechtschreibschwäche ist natürlich auch so ein Ding. Also es war jetzt bei mir doch viele Flüchtigkeitsfehler immer, weil ich so schnell dann geschrieben habe.
Genau. Und da geht man nicht nochmal drüber.
Und dann
da
war voll oft
über eine Lektorin.
So, genau, dann war so, eigentlich wäre das eine, weiß ich nicht, eine gute Note in der Schule dann gewesen. Aber du hast 30 Flüchtigkeitsfehler auf 5 Seiten.
Ja.
Leider 1,5 Note Abzug.
Ja, schade. Cool. Weil inhaltlich mega.
Ja, genau, richtig.
Ja.
Das ist dann immer so.
Ja, ja, voll.
Toll.
Ist auch krass. Ich meine, wir haben ja im gleichen Verlag unser Buch geschrieben. Mhm. Ich habe das geliebt abzugeben. Also ich weiß nicht, wann du die letzten Seiten geschafft hast, aber ich habe die meisten Seiten auf der Deadline geschrieben, 1-2 Tage vorher.
Natürlich.
Und auch am meisten nochmal so an allem dran gearbeitet, aber so zu sehen, also ich war in so einer Tabelle, in so einer offenen Tabelle, wo man mit reingucken kann, wie die Lektorin da drüber rauscht und wie viele Fehler ich mache. Wow, alles rot.
Ganz viel
Komma.
Echt. Ich setze zu viele Kommas tatsächlich.
Beides, bei mir beide Richtungen. Viel zu wenig oder viel zu viel.
Das ist so geil und auch so Formulierungen, die es nicht gibt.
Ja.
Ja, das ist sehr lustig gewesen. Aber ich war so froh, dass da jemand sitzt und diese Aufgabe übernimmt.
Ja.
Und dann nochmal drüber liest.
Ja.
Weil ich dann auch einfach mal Buchstaben vergesse und so.
Ja.
Ja, das war ganz gut.
Oder wir sagen auch Kirmes im Kopf. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Holt euch das Buch, wenn nicht auch gerne auch als Hörbuch.
Genau.
Gönnt es euch.
Gönnt es euch und schenkt es auch eurem Umfeld oder leiht es ihm danach aus.
Ja.
Weil das glaube ich wirklich, also es ist ein Buch oder ein Hörbuch für alle.
Eben.
Es ist nicht nur für Menschen mit ADHS, sondern
wir wollen
es
ja auch ein Verständnis für ADHS.
Genau. Und das ist mir, glaube ich, ich übe mich gerade so ein bisschen im Selbstlob.
Mhm.
Das ist bei mir etwas, was nie so gut funktioniert hat. Immer gerne Licht unter den Scheffel stellen und immer alles schlecht machen, was ich mache. Aber jetzt gerade, ich sehe es ja am Feedback, scheint es mir gelungen zu sein, dass dieses Buch eben auch Menschen sehr, sehr gut abholt, die nicht ADHS haben.
Hammer. Weil du aber auch gut und witzig und flott bist.
Flott, genau. Eine flotte Biene.
Oh Mann, geil. Ich freue mich. Danke, dass wir uns jetzt gleich richtig kennenlernen.
Ja, voll. Danke, dass ich hier sein durfte. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben wahrscheinlich noch 1 Million Sachen, über die wir reden können.
Genau, kommt nachher noch. Und das und das und das.
Folge
und
das 2, Folge 3, Folge 4. Ja, genau. Special. Fanny so, hi.
Ja, ich bin auch noch da. Ja. Also danke, ciao.
Ciao, ciao.
Mama Lauda ist eine Produktion von Studio Lauda. In Zusammenarbeit mit Fanny Husten und Julia Knörnschild. Vermarktung Julia Knörnschild. Coverfoto I Candy Berlin und You Schnee. Musik Hannes Husten. Station Voice. Huch, das bin ja ich. Hi, ich bin Max Frisch. Bis nächste Woche, ihr Laudinators.